Wir haben heute Nachmittag ein Seminar mit dem Thema Glaube. Was ist Glaube überhaupt? Und bevor wir uns jetzt da ein bisschen reinschauen, möchte ich noch zusammen beten. Ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, weil wir reden viel über Glauben. Viele Leute sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Was heißt das? Wenn ich jetzt dich fragen würde, ganz persönlich, glaubst du an Gott und du sagst ja zum Beispiel und ich frage dich dann, was meinst du damit? Was heißt das? Wenn ich einen Mensch in der Fußgängerzone frage, glaubst du und du sagst ja und er fragt dich, was meinst du, was würdest du sagen? Was bedeutet Glaube? Das ist ein Wort, das wir sehr oft verwenden, aber ich glaube, dass wir sehr oft nicht wissen, was wir überhaupt damit meinen. Und so möchte ich beten und Gott danken, dass er da ist, dass er uns lehrt und hilft, sein Wort recht zu verstehen, damit wir Männer und Frauen sind, die der Welt zeigen, es ist ein Abenteuer, mit Jesus zu leben. Es ist eine schöne Sache. Lieber Vater, ich danke dir für deine große Güte und Liebe zu uns. Ich danke dir, dass du ein wahrhaftiger, der lebendige Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht an ein Hirngespinst glauben, an einen Mythos oder an irgendeine Offenbarung, sondern an den lebendigen, auferstandenen, realen Herrn. Dass du hier heute unter uns bist, so wie alle Tage des Lebens, überall in dieser Schöpfung, die du gemacht hast. Und du wartest nur darauf, dass wir zu dir kommen, in diese Beziehung zu Gott zurückfinden, nach Hause kommen in deine Arme, an dich glauben und Menschen sind, die deinen Namen verherrlichen. Dafür bete ich jetzt, Herr, um das rechte Reden und Verstehen. Amen. Wir haben viel gehört und es hat mein Leben verändert, zu erkennen, es ist Christus, der in mir lebt. Es ist sein Leben in mir, nicht mein Leben für ihn. Aber dann bekomme ich oft die Frage, ja, aber Hans-Peter, was muss ich jetzt tun? Wenn jetzt Christus in mir lebt, was muss ich dann überhaupt noch tun? Wenn er alles tut, was bleibt für mich übrig? Eine gute Frage. Es gibt auch eine gute Antwort darauf. Hebräer Kapitel 11 und Vers 6 lesen wir. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, der muss glauben, dass er ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es steht nicht hier, ohne Glauben ist es schwierig, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es extrem schwierig, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und einmal kamen die Jünger zu Jesus im Johannes, Kapitel 6, glaube ich, ist es. Im Johannes, da kommen die Jünger zu Jesus und fragen ihn und sagen zu ihm, Johannes 6, Vers 28, da sprachen sie zu ihm, eine gute Frage, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Mit anderen Worten, die Jünger fragen, ja Jesus, du machst ja alles. Du bist das Leben, was sollen jetzt wir tun? Was ist unser Teil? Vers 29, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den ihr gesandt habt. Glauben. Nun die Frage ist, was ist Glaube? Nicht selten bekommt ein Christ den Vorwurf zu hören, einen blinden Glauben zu haben. Wie viele von euch haben von Leuten das schon gehört, du hast ja einen blinden Glauben an einen Gott, den niemand sieht? Kann ich mal sehen, die Hände? Das sind ganz sicher 100 Hände im Ganzen. Denen schon gesagt wurde, du hast einen blinden Glauben an einen Gott, den man weder sehen kann, noch hören kann, noch riechen kann. Dieser Vorwurf ist berechtigt, aber es ist ein biblischer Vorwurf, denn wir lesen im Johannes Kapitel 1, Vers 18 und an vielen anderen Stellen, Niemand hat Gott je gesehen. Du kannst Gott nicht herzeigen. Die Russen, als die zum ersten Mal in den Weltraum geflogen sind mit der Sputnik, die kamen zurück und haben gesagt, so Freunde, jetzt wissen wir, Gott existiert nicht, denn wir waren im Weltraum und wir haben die Sterne gesehen, aber wir haben Gott nicht gesehen. Schlussfolgerung, es gibt keinen Gott. Das hätte ich Ihnen vorher auch schon sagen können. Weil die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen, Gott ist unsichtbar, weil Gott ist Geist. Das Auge ist das falsche Instrument, um Gott zu sehen. Das ist ungefähr so, wie wenn du mit einem Fieberthermometer versuchst, die Luftfeuchtigkeit zu messen. Es geht nicht. Es ist das falsche Instrument für die falsche Messung. Der Fieberthermometer kann funktionieren und die Luftfeuchtigkeit ist auch da. Aber die Messung funktioniert nicht. Um Gott wahrzunehmen, braucht es ein anderes Instrument als das Auge, nämlich den Glauben. Es ist so, das Evangelium von Jesus Christus ist eigentlich eine lächerliche Botschaft. Ich und du, falls du glaubst, wir glauben an einen Christus, der nicht hörbar ist, zumindest für die meisten nicht. Wir präsentieren einen Jesus, obwohl er nicht sichtbar ist. Darum sagt Paulus übrigens im 1. Korinther 1, Vers 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Das Wort vom Kreuz ist und bleibt eine Dummheit. Und versuche es nie klüger zu machen. Es wird nicht klüger. Es ist mir nicht möglich, wenn ein Atheist mit mir am Tisch sitzt und er sagt, Hans-Peter, du glaubst an Jesus, zeig ihn mir. Ich kann ihm Jesus nicht auf den Tisch legen. Es geht nicht. Ich kann Gott nicht vorzeigen. Aber damit zu glauben, dass Gott nicht existiert, ist natürlich eine völlig falsche Schlussfolgerung. Übrigens, wenn du dir nicht alles merkst, was ich jetzt sage, viel steht in meinem zweiten Buch davon. Nach dem Amen bete weiter. Da habe ich nämlich auch darüber nachgedacht. Wie kann ich einen Atheisten beweisen, dass es Gott gibt, obwohl ich Gott nicht auf den Tisch legen kann? Das ist ganz einfach. Im Grunde ist es einfach. Ob es dann glauben will, ist eine andere Sache. Aber ich bin überzeugt, dass in diesem Raum Strom vorhanden ist, weil so eine Birne, die leuchtet mich da gerade an. Ich habe elektrischen Strom noch nie gesehen. Ich kann den elektrischen Strom nicht auf den Tisch legen und vorzeigen. Aber die brennende Glühbirne ist ein Beweis dafür, dass Strom existiert. Ich glaube auch daran, dass in diesem Zelt zurzeit mindestens 20 verschiedene Stimmen da sind. Ich höre zwar keine, aber sie sind da. Hätte ich ein Radio und würde das Radio aufdrehen, würde das Radio all diese Stimmen empfangen und umwandeln, sodass ich sie höre. Die Stimmen sind da. Ich sehe sie zwar nicht, aber sie sind da. Ist keine Illusion. Ich habe mal Wind gesurft, aber ich kann das sowieso nicht mehr. Aber da haben die Surfer mir gesagt, hast du heute am See den Wind gesehen? Tut mir leid, ich habe den Wind noch nie gesehen. Aber er ist da. Wisst ihr, wie ich sehe, dass der Wind da ist? Weil es den Baum biegt und meine Haare durch die Luft wirbeln. Niemand zum Beispiel zweifelt an die Realität von Liebe. Ich glaube, jeder von uns glaubt an Liebe. Jetzt habe ich eine Frage, zeig sie mir. Leg sie auf den Tisch. Wo ist Liebe? Kannst du nicht beweisen. Das heißt aber nicht, dass Liebe nicht existiert. Das ist ungefähr so, wie wenn du ein Klavier zerlegst und du hast Schraubenschlüssel und Schraubenzieher und du zerlegst das ganze Klavier in 1000 Stücke, aber du findest die Musik nicht. Jetzt kommst du zum Schluss, es gibt keine Musik. Siehst du, du kannst Musik nicht finden mit Schraubenschlüssel, aber sie existiert. Nun, wie erkenne ich die Realität von Strom, wenn auch für das Auge unsichtbar, durch die brennende Glühbirne? Wie erkenne ich die Realität der Radiowellen, wenn auch für mein Ohr nicht vernehmbar, durch den Radio? Wie erkenne ich die Realität von Wind, auch wenn ich den Wind noch nie gesehen habe, durch den gebogenen Baum? Wie erkenne ich die Realität von Musik, obwohl ich Musik nicht auf den Tisch legen kann, indem du das Klavier bedienst? Jetzt eine letzte Frage. Wie erkenne ich die Realität von Gott, auch wenn ich ihn noch nie gesehen habe, mein Ohr noch nie akustisch wahrgenommen haben, ich ihn noch nie berührt habe? Ganz einfach. Durch Menschen, die im Glauben an Jesus leben. Ihr Leben ist ein Beweis, dass Gott existiert. So wie der gebogene Baum der Beweis ist, dass Wind existiert, ist der Mensch, der im Glauben an Gott lebt, der Beweis, dass Gott existiert. Menschen, die aus Glauben an Gott leben, sind der lebendige Beweis für die Existenz eines unsichtbaren Gottes. Schlag mal auf Hebräer 11, Vers 1. Hebräer 11, Vers 1, wenn du eine Bibel dabei hast, der wird oft zitiert. Ich habe den Vers nie kapiert. Ich sage auch nicht, dass ich ihn jetzt kapiere, aber ein bisschen vielleicht. Hebräer 11, Vers 1 steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Martin Luther hat übersetzt, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das hat mich immer verwirrt, habe gedacht, das ist komisch. Glaube bedeutet, dass ich nicht zweifle an dem, was ich nicht sehe. Und ich habe geglaubt, das ist eine Art Selbsthypnose. Ich weiß nicht, als ich Berufsschule war, ich habe Automechaniker gelernt, und eine Berufsschule, da bin ich manchmal gesessen auf meiner Bank und habe die Kreide angeschaut, die auf der bei der Tafel liegt, habe gesagt, ich glaube, dass die Kreide jetzt darüber geht. Haben mich so konzentriert, aber die Kreide hat sich nie gerührt. Aber ich habe gedacht, wenn ich nur fest genug glaube, dass die Kreide sich bewegt, dann wird sie sich bewegen. Hat sich aber nicht bewegt. Der Schlatter, der hat auch eine Bibel übersetzt, der hat das besser übersetzt. Schlatter hat gesagt, es ist aber der Glaube, ein Beharren auf dem, was man hofft. Und dann sagt er, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube bedeutet, ich bin überzeugt von einer Tatsache, wenn ich auch diese Tatsache nicht sehe. Obwohl ich dir Strom, Radiowellen, Wind, Liebe und Musik nicht zeigen kann, glaube ich an die Tatsache dieser Dinge, weil ich sie sehe. In der brennenden Glühbirne, im Radioempfänger, im Liebespaar, an dem, der das Klavier bedient. Und obwohl ich dir Gott nicht zeigen kann, ist seine Existenz eine Tatsache, sichtbar in Männer und Frauen, die im Vertrauen auf Gott leben. Wenn du einen Menschen siehst, einen gläubigen Mann, wie er sich verhält in Zeiten der Not, ist ein Beweis der Existenz Gottes. Wenn du einen Menschen siehst, eine Frau, die unerschütterlich ist in ihrer Liebe, das ist der Beweis eines unsichtbaren Gottes. Wir sehen Gott in Aktion in einem gläubigen Menschen. Siehst du kannst von mir aus, manche Leute haben schon versucht, mich zu überzeugen, Liebe ist nur ein chemischer Vorgang. Aber er kann mir nicht erklären, warum manche Menschen ihr Leben geben. Das ist keine Chemie mehr, Leute. Das ist mehr wie Chemie. Und genauso kannst du Gott als ein psychologisches, philosophisches Konstrukt von manchen Menschen abtun. Du kannst aber nicht erklären, warum Menschen ihr Leben für Jesus geben. Das ist keine Philosophie mehr. Das ist mehr. Darum werden Christen übrigens zu jeder Zeit verfolgt. Zur Zeit, heuer, werden mindestens 200.000 Menschen abgeschlachtet, nur weil sie an Jesus glauben. Christenverfolgung war noch nie so groß wie jetzt. Ein 30-jähriger Mann hat einmal gesagt, er hat Gott aus seinem Leben ausgeklammert und hat gesagt, ich habe intellektuell kein Problem, mein Leben ohne Gott zu erklären, aber ich kann meinen gläubigen Vater nicht wegerklären. Das ist übrigens das schönste Zeugnis. Die Leute, die um dich herum leben, die mögen sagen, Gott ist Blödsinn, ist Einbildung, ist Psychologie, ist eine Philosophie, aber nicht real. Aber wisst ihr, was sie nicht wegerklären können? dein Leben mit Jesus. Die Schwestern hier in Eitlingen kannst du nicht wegerklären. Die sind da, leben aus Glauben an Jesus. Du kannst ein Leben von Luis Ballau und Millionen Menschen, die zu Jesus kommen, nicht wegerklären. Die sind nun mal da. Und irgendeine Erklärung musst du dafür finden. Das ist das Leben Jesu. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, ist, die Tatsache der Existenz Gottes finde ich nur durch eine persönliche Erfahrung. Ich habe gestern einen jungen Mann getroffen, mit ihm kurz geredet. Und er hat gesagt, er möchte Christus ausprobieren. Er hat gesagt, ja, ich habe schon so viel probiert, dann probiere ich halt ihn auch. Wie geht das? Ich habe gesagt, du kannst es nicht ausprobieren. Genauso wie du Ehe nicht ausprobieren kannst. Du kannst mit jemandem Sex haben, aber das ist keine Ehe. Du kannst dich auf die Ehe nur einlassen. Es kann nie ausprobiert werden. Seht ihr, im Christsein geht es nicht nur darum, die richtige Theologie zu haben. Es ist wichtig. Christsein bedeutet, Gott, Christus persönlich zu kennen. Wenn du zum Beispiel ein Liebespaar beobachtest, zum Beispiel da draußen am Gras, da liegen sie dann meistens, jetzt ist es zu kühl, jetzt liegen sie im Zelt. Wenn du ein Liebespaar beobachtest, wie die sich angreifen und anschauen und lachen, obwohl überhaupt nichts witzig ist, wirst du zum Schluss kommen, es gibt so etwas wie Liebe. Ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht auf den Tisch legen, aber Liebe existiert. Durch das Liebespaar, das ich da sehe, erkenne ich die Existenz von Liebe, wenn ich auch Liebe nicht auf den Tisch legen kann. Aber die volle Gewissheit der Realität von Liebe wirst du erst dann haben, wenn du dich selbst verliebst. Dann weißt du, Liebe existiert. Gleichermaßen, wenn du Menschen beobachtest, die im Glauben mit Jesus leben, kommst du vielleicht zum Schluss, es muss Gott geben. Warum lässt er sich sonst abschlachten für Christus? Warum nimmt er so viel in Kauf für Jesus? Also es muss doch was dran sein. Aber die letzte Gewissheit darüber, dass Gott existiert, hast du erst, wenn du dich selbst auf Gott einlässt. Es ist theologisch richtig, wenn du glaubst, dass Gott allwissend ist und allgegenwärtig und allmächtig, aber dieses Wissen alleine bringt dich Gott noch nicht nahe. Ich sage das oft, aber das habt ihr sicher schon gehört, wenn ihr eine Kassette gehört habt, aber ist egal. Paulus hat sich auch oft wiederholt, das ist mir auch egal. Und zwar unterscheide ich zwischen den Yeti-Glauben und den Aspirin-Glauben. Ihr kennt ja den Yeti, oder auch nicht. Wenn du ihn nicht kennst, hast du nicht viel versäumt. Das ist das wuschelige weiße Tier, das der Reinhold Messner in Himalaya gesehen hat. Das ist ungefähr so wie das Loch Ness-Monster, das die Schotten immer sehen, gell, in einem See da. Und der Reinhold Messner hat das gesehen, hat er wahrscheinlich zu wenig Sauerstoff gehabt oder was. Aber wenn ich dich jetzt frage, glaubst du an Yeti? Werden ein paar von euch sagen, die Fans von Reinhold Messner, ja, Yeti gibt's. Und die anderen von euch sagen, ja, totaler Blödsinn, Schwachsinn, so ein wuscheliges Tier gibt es da nicht. Ob du jetzt an Yeti glaubst oder nicht, das wird dein Leben heute kein Stück beeinflussen. Der von euch an Yeti glaubt und der nicht an Yeti glaubt, wird ungefähr ziemlich gleich leben, was Yeti anbelangt. Wenn du den Durchschnittsösterreicher fragst, glaubst du an Gott, wird dir die Mehrzahl der Österreicher sagen, ja. Aber wisst ihr, was sie damit meinen? Sie glauben, dass irgendein Gott irgendwo und irgendwie existiert. Das ist Yeti-Glaube. Das beeinflusst ihr Leben kein bisschen. Der Mensch, der behauptet in Österreich, er glaubt an Gott, und der Mensch, der behauptet, nein, ich glaube nicht an Gott, leben beide genau gleich. Es hat keinen Einfluss auf ihr Leben. Aber dann gibt es einen anderen Glauben, das ist der biblische Glaube, der sogenannte Aspirin-Glaube. Wenn ich dich frage, glaubst du an Aspirin? Was frage ich dich dann? Ich frage dich dann nicht, ob du glaubst, dass diese weißen Pillen existieren in der Erste-Hilfe-Box, da von den Schwestern. Das ist nicht die Frage. Wenn ich dich frage, glaubst du an Aspirin, frage ich dich, glaubst du, dass wenn du Kopfschmerzen hast und du ein Aspirin nimmst, dass deine Kopfschmerzen dann weggehen und du ein ganz anderes Leben vor dir hast wie ohne Aspirin? Glaubst du, dass ein Tag mit Aspirin ein wesentlich angenehmerer Tag ist, wenn du Kopfschmerzen hast, als ohne Aspirin? Glaubst du an Aspirin? Und seht ihr, wenn du daran glaubst und es dann schluckst und die Kopfschmerzen weggehen, dann lebst du den Tag völlig anders als ohne Aspirin. Und das ist biblischer Glaube. Wenn ich sage, glaubst du an Jesus? Übrigens, wisst ihr, wie ich jetzt frage, seit Jahren? Ich frage niemanden mehr, bist du Christ? Das ist sinnlos bei uns, weil das ist fast jeder. Ich frage immer nur, bist du ein Mensch, der von Jesus Christus verändert wurde? Und dann schauen sie mal ein bisschen lang und dann müssen sie denken, das ist unangenehm. Weil jetzt müssen sie eine Antwort geben. Am Dauernhof, ich frage das oft, bist du ein Mensch, der von Jesus Christus verändert wurde? Das ist biblischer Glaube. Eva Maria, die Kleine da, die hat noch echt Glauben an mich. Wenn irgendwas schief läuft, ich und Gott, wir sind auf derselben Stufe, noch. Es ändert sich bald. Wenn irgendwas kaputt geht, kommt die Eva mit dem kaputten Zeug und sagt, Vati, du kannst das reparieren. Ich werf's weg, kaufe was Neues und sie ist ganz beeindruckt. Aber wisst ihr, sie hat totalen Glauben an mich und ihr Glaube an mich lässt mich etwas für sie tun. Wenn du an Aspirin glaubst, dann glaubst du an Aspirin und du lässt das Aspirin etwas für dich tun. Die Eva glaubt an mich und weil sie an mich glaubt, lässt sie mich etwas für sie tun. Wenn du an Jesus glaubst, dann lässt du Jesus etwas für dich tun. Das ist Glaube. Das ist biblischer Glaube. Denn seht ihr, das ist der dritte Punkt. Nicht dein Glaube bewegt Dinge und Menschen, sondern Gott bewegt Dinge und Menschen. Ich habe schon viele Menschen getroffen und ich habe es früher selbst geglaubt. Ein gläubiger Mensch ist ein Mensch, der fest glaubt. Der ist gläubig. Und je fester du glaubst, desto gläubiger bist du. So eine Art Selbsthypnose. Ein Einreden. Das glauben viele Menschen. Glauben ist Selbsthypnose. Aber wisst ihr, und das ist jetzt, ich bitte euch, dass ihr euch das merkt, das braucht ihr oft im Gespräch mit Ungläubigen. Glauben an Gott, biblischer Glaube, bezieht sich nicht in erster Linie auf deinen Glauben, sondern auf Gott. Seht ihr, dein Glaube alleine bewirkt überhaupt nichts. Glaube ist notwendig, um gerettet zu werden und zu leben mit Jesus. Aber ein wahrer Glaube braucht ein wahres Objekt. Wieder ein Beispiel, das ich oft verwende, aber es geht heute um Glauben. Ich fahre, übermorgen fliege ich nach Schweden. Haben eine Konferenz da oben. Und ich bin ab und zu im Winter in Schweden. Und da sind die Seen total dick zugefroren. So dick. Ich war letzten Winter oben. Da sind wir mit dem Auto über den See gerast. Und es war Spaß. Hinten haben wir so ein Surfboard gehabt mit einem Seil dran. Und vorne ist mein Auto Kilometer über den See und hinten bis dran und der Schnee spritzt es wie im Wasser. Echt Spaß. Aber am Anfang war mir das total unheimlich. Weil in Österreich gehe ich auf kaum einen See. Muss schon extrem kalt sein. Österreich sind unsere Bergseen auch zum Teil zugefroren, aber nur so dünn. Wenn du da drauf gehst, ist meistens nicht gut. Und du könntest jetzt sagen, ich stehe vor dem See in Österreich, ich weiß, das Eis ist so dünn, aber mein Glaube ist groß. Und mein großer Glaube bringt mich von dieser Seite des Sees auf die andere Seite. Und mit diesem großen Glauben steigst du auf das Eis, brichst ein, erfrierst und bist tot. Andererseits kannst du in Schweden vor dem See stehen, so wie ich, und sagen, das Eis hält nie. Das Eis, das trägt mich nicht. Ich habe kaum einen Glauben, aber ich versuch's mit meinem kleinen Glauben. Jetzt steigst du mit dem kleinen Glauben auf den See und surprise, surprise, du kommst ans andere Ende. Warum? Weil das Eis gehalten hat. Darum, das Wesentliche im Glauben ist das Objekt, an das du glaubst, nicht der Glaube an sich. Letzten September war ich auch in Brisbane wieder und da kam ein Mann auf mich zu nach meinem Vortrag und hat gesagt, das war ein wunderbarer Abend, ich habe die Energie gespürt. Da habe ich gesagt, ist interessant, erklär mal ein bisschen jetzt. Und dann hat er mir erklärt, ganz ein lieber Kerl, hat er gesagt, heute Abend war die Energie da. Dann habe ich gefragt, glaubst du, dass Gott dich liebt? Da hat er gesagt, ja, Gott ist Liebe. Und ich sage, ja, wer ist Gott? Ja, Gott ist alles. Gott ist Energie. Und ich sage, bist du in Energie verliebt? In was bist du verliebt? Das hat ihn ein bisschen auseinandergerüttelt. Aber dann hat er gesagt, aber Buddhismus und so weiter, da die glauben. Dann habe ich ihm genau das mit dem See erklärt, was ich euch gerade jetzt erklärt habe. Dann hat er gesagt, aber weißt du was, wenn du nur genug Glauben hättest, dann würdest du auch über einen See mit so dünnem Eis drüber gehen können. Dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, wir sind beide gestanden und da stand ein Sessel. Dann habe ich gesagt, wenn du dich jetzt hinsetzt, trägt dich dann der Sessel oder dein Glaube? Hat er denken müssen. Und dann wusste er schon, das geht nicht gut aus. Also hat er versucht, ein bisschen rauszuzögern, aber schließlich hat er gesagt, ja, der Sessel halt. Dann habe ich gesagt, ja, glaubst du, dass du auf deinem Glauben sitzen kannst? Er hat gesagt, wenn ich genug Glauben hätte, könnte ich auf meinem Glauben sitzen. Dann habe ich den Sessel weggegangen und gesagt, okay, setz dich mal auf deinen Glauben. Dann hat er gelacht und gesagt, ja, ich habe nicht genug Glauben. Aber es gibt Menschen, die haben Glauben. Er hat gesagt, kennst du einen Menschen im ganzen Universum, der so großen Glauben hat, dass er ohne Sessel sitzen kann? Weißt ihr, das sind so die Dinge, die schwirren so im Kopf rum. Aber sind völlig unlogisch. Eine Frau auf einer Berghütte hat mir mal gesagt, ich habe gerade einen Vortrag gemacht mit unseren Teilnehmern, hat sie gesagt, weißt du was, ihr Christen, ihr seid zu arrogant. Ihr predigt auf der ganzen Welt Christus. Ich war in Nepal und Indien, ich habe Hindus gesehen, die sind viel gläubiger wie du. Ich habe Moslems erlebt, die sind viel hingegeben als du und so weiter. Da habe ich gesagt, Hut ab vor ihren Glauben. Es ist kein Kunst, einen größeren Glauben zu haben wie ich. Das ist keine Kunst. Dass ein Buddhist mehr glaubt als ich, das nehme ich sofort an. Dass ein Hinduist einen größeren Glauben hat als ich, das akzeptiere ich ohne weiteres. Aber wisst ihr, was ich sie frage? Ich frage den Buddhisten, was ist dein Objekt? Ich frage den Hindu, was ist dein Objekt? Ich frage den Moslem, was ist dein Objekt? Denn seht ihr, entscheidend ist nicht der Glaube an sich, entscheidend ist das Objekt deines Glaubens. Und wenn dein Objekt nicht trägt, dann kann dein Glaube noch so groß sein. Du wirst nicht getragen werden. Und wenn da kein Sessel da ist, kann dein Glaube noch so groß sein. Du wirst mit den Hintern am Boden landen. Weil es ist das Objekt, worauf es ankommt. Jetzt noch ein anderes. Wie wird Glaube im Leben sichtbar? Und wiederum, da gibt's viel Verwirrung. Nämlich, und das wird euch jetzt vielleicht verwirren, das Maß deines Glaubens. Du fragst dich jetzt vielleicht, bin ich jetzt gläubig, bin ich ein gläubiger Mensch oder nicht? Habe ich großen Glauben oder kleinen Glauben? Ich kann es dir gleich sagen. Das Maß deines Glaubens ist gleich das Maß deines Gehorsams. Gehorsam ist Glaube und Ungehorsam ist Unglaube. Ich habe schon Christen getroffen, die haben gesagt, was, mit Gehorsam habe ich es nicht so, aber gläubig bin ich. Ich habe so großen Glauben, Gehorsam ist nicht so meine Sache, aber glaube schon. Das ist Unsinn. Wenn du nicht gehorsam bist, dann bist du nicht gläubig. Oder hast einen kleinen Glauben. Lass mich das erklären. Ich nehme den Lukas, der ist jetzt 13, ist ja ziemlich groß schon. Aber vor 6, 7 Jahren, da war 6, 7, was weiß ich. Ich bin gut in Mathe. Und da sind wir im Frühjahr klettern gegangen, da gibt es so einen Felsen bei uns, das heißt der Totenstein. Da gehe ich mit den Kindern immer hin zum Totenstein. Da mache ich Andacht, gell? Und da bin ich raufgeklettert mit ihm und er ist recht geschickt da. Und so 10 Meter, ich bin zuerst drauf, habe oben das Seil rumgefädelt, dadurch so ein Karabiner halt. Seil dann runter und dann an Lukas angeseilt und beim Raufklettern ist er ziemlich schnell rauf, Freude gehabt daran, aber es war das erste Mal wieder nach einem langen Winter. Und dann war er oben und hat runtergeschaut und ist völlig ausgeflippt. Er hat nicht gewusst, dass es so hoch ist. Und er hat oben angefangen zu schreien, hat sich überall festgehalten. Und ich habe gesagt, Lukas, du musst dich ein bisschen zurücklehnen, und ich lasse dich runter, ich habe dich am Seil hier. Der hat überhaupt nicht mehr zugehört, der hat nur noch geschrien und geflucht und alles Mögliche. Er hat die sündhafte Natur der Mutter geerbt, das kommt manchmal durch. Aber da hang er dann da oben und da mir blieb nichts mehr übrig, dann habe ich halt am Seil mal ordentlich angerissen, dass getrieben hat von der Wand und dann kam er halt runter, aber ganz runter hat er geflucht und geschrien und war unmöglich. Dann saß er da wie ein Häufchen Elend, mal gewartet, bis er sich ein bisschen beruhigt. Und dann habe ich gefragt, ja Lukas, was war los da oben? Dann hat er gesagt, ja, ich weiß ja nicht, ob du mich da hältst und so weiter. Und dann habe ich noch ein bisschen gewartet. Und dann, wie es besser war, habe ich gesagt, Lukas, glaubst du echt, dass ich nicht willig oder fähig wäre, dich zu halten? Und dann hat er noch mehr geweint, weil natürlich weiß er, ich bin total fähig, ihn zu halten, und ich bin total willig, ich würde mein Leben für ihn geben, das weiß er, ihn zu halten. Dann habe ich gesagt, glaubst du, dass ich fähig und willig bin, dich zu halten? Und ich habe gesagt, ja, natürlich glaube ich es. Wie konnte der Lukas mir jetzt beweisen, dass er an mich glaubt? Gibt nur eine Möglichkeit. Er ist wieder raufgeklettert und hat dann genau das getan, was ich gesagt habe. Er konnte seinen Glauben an mich nur durch eine Sache beweisen, indem er im Gehorsam das tut, was ich ihm sage. Wenn du dich gläubig nennst, kannst du das Gott nur durch eine Sache beweisen, indem du ihm glaubst und im Gehorsam das tust, was er sagt. Denn Glaube ist Gehorsam. Schlag mal auf Jakobus. Habe ich nie kapiert, bis in die letzten paar Jahre. Da lesen wir Jakobus, Kapitel 2, Vers 17. Da lesen wir Jakobus 2, 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Ich werde dir durch meine Werke, durch meine Gehorsam zeigen, dass ich glaube. Und das, hier geht's über Abraham. Wir lesen dann im Vers 21, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glauben aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ganz logisch. Denn dein Glaube kann nur sichtbar werden durch Werke. Seht ihr, Gott kam zu Abraham und hat gesagt, Abraham, ich möchte, dass du deinen Sohn Isaak opferst. Abraham hätte sagen können, Gott, ich glaube, dass wenn ich meinen Sohn Isaak opfere, dass du ihn von den Toten auferwecken kannst. Ich glaube, das kannst du tun, ich glaube, das kannst du tun. Das hätte er 100-mal sagen können, aber wenn er nie gegangen wäre, wäre sein Glaube ohne Werke geblieben. Und damit wäre sein Glaube tot. Wie konnte er Gott beweisen, dass er tatsächlich glaubt, dass Gott die Toten auferwecken kann? Er hat gehen müssen, den Isaak auf den Altar legen, bis dahin, wo er ihn abschlachten wollte. Und dann sagte Gott, okay, du glaubst und dein Glauben rechtfertigt dich.
Glaube ohne Werke gibt es nicht. Seht ihr, beim Abseilen ist das immer so wunderbar. Ich hatte jetzt eine Gruppe mit so 20 Alkoholikern und eine super Zeit gehabt. Trockene Alkoholiker. Und die arbeiten mit anderen Alkoholikern, jetzt helfen ihnen davon wegzukommen. Wir haben so ein Seminar gemacht, da waren wir vor ein paar Tagen wieder abseilen. Und da steht man oben, erklärt ihnen, das Seil hält 2.500 Kilogramm, glaubst du das? Und die sagen, ja, natürlich, ich bin ein Bergführer und so weiter, das glauben sie schon. Und das sind wirklich Gläubige. Und dann sage ich, so, seil dich an, fall zurück und erfreu dich am Abseilen. Aber interessant, ein paar machen das nicht. Dann stehen sie oben, zittern, halten sich an allem fest. Und dann sage ich, glaubst du, dass das Seil 2.500 Kilogramm hält? Sagen, ja, glaube ich. Wie viel Kilogramm hast du? 70. Glaubst du, es kann dich tragen? Ja. Lehn dich zurück? Nein. Seht ihr, der Glaube ist da. Wie kann er jetzt beweisen, dass er wirklich glaubt? Nur indem er sich zurücklehnt. Und wenn du dich zurücklehnst und merkst, das hält, dann fängst du an, dich daran zu erfreuen. Das ist der Titel vom anderen Buch. Nur wer loslässt, der wird gehalten. Wenn du nicht loslässt, kannst du nie gehalten werden. Ein letztes noch, und damit schließe ich. Es ist eine Gefahr in christlichen Kreisen. Und zwar, ich habe schon Christen erlebt, die sagen, mein fester Glaube bewirkt die Dinge. Das heißt, wenn ich an etwas nur fest genug glaube, dann bin ich echt ein großgläubiger Mensch. Und es geht dann so weit, dass man sagt, wir beten über einen Kranken und wenn wir nur fest genug glauben, dann wird er geheilt. Das ist so. Und wenn er nicht geheilt wird, dann ist das Problem, wir haben zu wenig geglaubt. Und wenn man dann betet, ich habe auch schon Christen getroffen, wenn man dann für Heilung betet und man betet dann aber, Herr, nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe, das wird als Glaubensschwäche interpretiert. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich glaube an Heilung, ich bin selbst geheilt worden. Es kann auch sein, dass Gott ein ganz klares Wort schenkt, dass jemand geheilt wird, dann kann man es auch beanspruchen. Aber zu behaupten, dass ich Gott mit meinem großen Glauben, dass ich immer das bekomme, was ich will, ist völlig unbiblisch. Ein blödes Beispiel jetzt. Angenommen, ich fahre jetzt nächste Woche nach Schweden, fliege ich ja, aber angenommen, ich fahre mit einem Auto zum Nordkap, ist ja ganz schön weit, gell, Nordkap ist ja ganz oben. Und ich hätte jetzt einen alten, klapprigen VW-Bus von mir aus, was weiß ich immer, von den 60er Jahren, rostig, halb kaputt, und ich sage zu dir, weißt was, ich fahre mit diesem Ding morgen nach Nordkap. Weißt du, was einige von euch sagen werden? Die würden sagen, wow, du hast ganz schön großen Glauben. Du glaubst, mit diesem Ding zum Nordkap zu kommen. Die bewundern meinen Glauben. Andererseits, angenommen, ich hätte einen nagelneuen Geländewagen hier stehen. Nagelneuer Geländewagen, alles durchgecheckt, Reservereifen, alles drauf. Niemand würde mich nach meinem Glauben fragen. Weil sie würden das Objekt anschauen und sagen, ja, mit dem Ding schaffst du es wahrscheinlich. Weißt du, wann du deinen Glauben betonen musst? Wenn du einen kleinen Gott hast. Wenn du an einen großen Gott glaubst, an einen Geländewagen, der verlässlich ist, dann kommt dein Glaube gar nicht ins Gespräch, sondern nur der große Gott. Wenn dein Gott aber sehr klein ist, dann musst du andauernd deinen Glauben betonen. Weil dann musst du ja mit deinem Glauben den kleinen Gott dazu überreden, dass er etwas tut. Christen, die immer ihren Glauben betonen, haben einen kleinen Gott. Wenn dein Gott groß ist, dann ist der Glaube eine selbstverständliche Sache, weil es geht ja um den großen Gott, den du vertraust. Menschen und Gemeinschaften, die immer den Glauben betonen, beweisen damit, dass sie kein großes Vertrauen in das Objekt haben, in ihren Gott. Und ich betone das deshalb, sonst würde ich es gar nicht sagen, weil ich immer wieder Christen begegne, die sehr darunter leiden, die unter Druck kommen,
die ständig Angst haben, ich habe zu wenig Glauben und darum bin ich ein schlechter Christ und so weiter. Sie fühlen sich dauernd unwürdig und kleingläubig. Und wenn ich nur mehr Glauben hätte, dann wäre ich nicht deprimiert, dann wäre ich nicht krank und hätte keine Geldsorgen und ich wäre froh und glücklich. Eine Theologie, die lehrt, dass wenn du großen Glauben hast, immer froh und glücklich und gesund bist, ist eine gute Theologie für Menschen, denen es gut geht. Aber Freunde, es ist eine zermürbende Theologie, wenn du mal krank wirst und Krebs bekommst und dein Kind verlierst. Seid vorsichtig. Es ist nicht der Glaube, der in der Bibel betont wird. Es ist das Objekt des Glaubens, Gott, Jesus Christus, der betont wird. Im Hebräer Kapitel 11 haben wir eine ganze Liste von Glaubensvorbildern, in deren Leben Gott eingegriffen hat. Wir lesen im Hebräer 11, Vers 32, ich lese es vor. Da schreibt er, was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, Damol, Samuel und den Propheten. Er zählt 18 Menschen auf, die wir bei Namen kennen vom Alten Testament. Er sagt, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, gewaltig. Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schwerte entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung. Durch ihren Glauben hat Gott eingegriffen in ihr Leben. Und dann geht die Liste weiter. Und dann schreibt er weiter, Menschen mit demselben Glauben wurden gefoltert. Sie wurden verhöhnt und gegeißelt. Sie wurden gesteinigt, zersägt und versucht. Sie starben durch das Tod des Schwertes. Sie gingen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen. Sie hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren der Welt nicht wert war. Sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen, Klüften und in Höhlen der Erde. Durch denselben Glauben hat Gott in ihr Leben nicht eingegriffen. Jeder Mensch wünscht sich Wohlstand, Glück und Gesundheit. Das ist völlig berechtigt. Aber wir können diesen Wunsch nicht beanspruchen. Das hat nichts mit Glauben zu tun. In Apostelgeschichte 12 lesen wir, wie Jakobus enthauptet wurde. Und gleichzeitig lesen wir, wie Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde. Derselbe Gott, der die Gefängnistüren aufgeschwungen hat bei Petrus, ist derselbe Gott, der dabei stand, als Jakobus enthauptet wurde und als Stephanus gesteinigt wurde. Mache niemals den Umstand deines Lebens zu einer Glaubenssache. Wisst ihr, warum Hiob gelitten hat? Wer weiß, warum Hiob so gelitten hat? Weil er ein ungerechter Mann war? Hat er gelitten, weil er ein ungläubiger Mann war? Wisst ihr, warum Hiob gelitten hat? Weil er ein gerechter Mann war. Darum hat er gelitten. Und Hiob war verwirrt. Und ich möchte schließen mit Hiob 23. Da war Hiob verwirrt, er wusste nicht, was los war. Und das lesen wir im Hiob 23. Da sagt er, ach, Vers 23, Vers 3, dass ich wüsste, wie ich Gott finden und zu deiner Stätte kommen könnte. Und dann sagt er, siehe, ich gehe nach vorn, so ist er nicht da. Ich gehe nach hinten, so bemerke ich ihn nicht. Ich gehe nach links, sein Tun sehe ich nicht. Ich gehe nach rechts, so sehe ich Gott nicht. Wisst ihr, was manchmal die ehrlichste Antwort ist, wenn Menschen dich fragen, was tut Gott in deinem Leben? Die ehrlichste Antwort ist manchmal, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich schaue nach vorne und sehe ihn nicht. Ich schaue nach hinten, ich sehe ihn nicht. Links und rechts keine Spur von ihm. Aber wisst ihr, was Hiob dann sagt im nächsten Vers? Aber er kennt meinen Weg. Und prüft er mich, dann werde ich wie Gold hervorgehen. Wisst ihr, was Hiob gesagt hat? Gesagt, ich habe keine Ahnung, wo Gott ist. Ich verstehe den Umstand nicht, aber eins weiß ich, Gott weiß, wo ich bin. Er kennt meinen Weg und wenn er mich geprüft hat, gehe ich hervor wie reines Gold.
Das ist Glaube. Glaube an einen großen, allmächtigen Gott, der dich liebt, der dich niemals missbraucht und der es gut mit dir meint. Jesus ist der Einzige, der dein Leben verdient, denn er ist der Einzige, der es nie missbraucht. Glaubst du das? Glaubst du das? Wenn du in deinem Herzen Ja sagst, kannst du es Gott nur beweisen, indem du hier rausgehst und das tust, was er sagt. Es gibt keine andere Möglichkeit zu glauben. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein gutes Wort. Ich danke dir für das Geheimnis des Glaubens. Ich danke dir, Herr, dass wir uns auf das Objekt unseres Glaubens so völlig, ganz und gar mit Haut und Haaren einlassen dürfen, weil wir wissen, dass du hältst, was du versprichst. Wir wissen, das Eis ist dick genug, um uns zu halten. Denn du bist der Einzige, der für unsere Sünden bezahlt hat mit seinem eigenen Blut. Du bist der Einzige, der aus den Toten zurückgekommen ist und uns vom Vater erzählt hast. Du bist der Einzige, der uns heute füllen kann mit seinem Heiligen Geist und uns befähigt, ein Leben zu leben, das wir nicht können. Das wollen wir glauben, Herr. Und im Glauben und im Gehorsam wollen wir mit dir leben. Keine Fragen mehr, nur Gehorsam. Im Glauben und im Vertrauen an einen großen, liebenden, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott. Danke, Herr, dass du der bist, um dem sich alles dreht. Und dass wir deine Kinder sein dürfen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Danke, Herr. Danke für diese Zeit. Danke für diesen Ort. Segne du und lass uns hinausgehen als Kinder, die dir glauben, an einen großen Gott. Amen.